Willkommen zu Im Zug, Ihrem Podcast von Hitachi Rail. Erleben Sie mit uns, wie die Bahn unsere Gesellschaft nachhaltig bewegt.
Achtung, Zug fährt ab. Bitte alle einsteigen.
Herzlich willkommen zur dritten Folge unseres Podcasts Im Zug. Die Bahn war schon immer ein Motor des gesellschaftlichen Wandels. Gestern waren es die Dampfloks, die Menschen und Städte miteinander verbanden und den wirtschaftlichen Aufschwung vorantrieben. Heute sind vollelektrische Züge aus dem Alltag nicht wegzudenken. Sie stehen für Effizienz, Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit. Doch morgen, da stehen vollautomatisierte fahrerlose Züge im Mittelpunkt. Eine technologische Revolution, die den nächsten Schritt für die Mobilität und damit auch den gesellschaftlichen Wandel darstellt. Mein Name ist Sophia Tensing und ich freue mich, heute eine ganz besondere Gesprächspartnerin begrüßen zu dürfen, Susanne Gschwendtner. Sie ist Projektleiterin bei der DB InfraGo AG, der Infrastrukturtochter der Deutschen Bahn und seit 5 Jahren bei der digitalen Schiene Deutschland tätig. In ihrer Rolle ist sie verantwortlich für die Planung und Umsetzung des komplexen und groß angelegten Forschungs- und Entwicklungsprojekts Automated Train. Und mit über 15 Jahren Erfahrung in Projektmanagement, Geschäftsverbesserung und Prozessstandardisierung bringt sie genau die Expertise mit, die für diese Zukunftstechnologie so entscheidend ist. Ich freue mich riesig, dass Sie heute bei uns sind. Herzlich willkommen.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Nächster Halt.
Definition.
Frau Gschwendtner, beginnen wir mit den Grundlagen. Sie sprechen von vollautomatisierten, fahrerlosen Zügen. Warum haben Sie sich für diese Begriffe entschieden und was steckt hinter der Definition?
Ja, wir haben uns für das vollautomatisierte, fahrerlose Fahren entschieden, weil es ein sehr griffiger Begriff ist, der das Thema Grade of Automation 4 erklärt, also GOA 4. In Summe gibt es 4 Automatisierungsstufen und die kann ich kurz vorstellen. Wir haben die Stufe 1 und die bedeutet eigentlich keine Automatisierung, sondern hier übernimmt der Triebfahrzeugführende sämtlichen Tätigkeiten, die bei einer Zugfahrt benötigt werden. Dann gibt es die Grade of Automation 2, das ist das hochautomatisierte Fahren. Hier wird eine Autopilot-Technologie, das sogenannte ATO-System, auf dem Zug installiert und diese ATO-Technologie übernimmt das Abfahren einer Fahrbremskurve automatisiert. Die Sicherheitsverantwortung liegt allerdings immer noch beim Triebfahrzeugführer und damit auch die Streckenbeobachtung. Und dann haben wir das Thema GOA 3, GOA 4. Das ist die höchste Automatisierungsstufe. Und hier wird eben neben dem Abfahren der Fahr- und Bremskurve auch die Überwachung der Strecke und die Reaktion in einem Störfall durch das System übernommen. Das heißt, das System übernimmt vollständig die Sicherheitsverantwortung für das Fahrzeug.
Gerade im Land der Autofahrer haben viele ja schon vom autonomen Fahren gehört oder es vielleicht schon mal ausprobiert. Wie unterscheidet sich das vollautomatisierte Fahren im Schienenverkehr vom autonomen Fahren im Straßenverkehr?
Ja, da gibt es natürlich einige Unterschiede, aber ich möchte mal 2 Themen herausgreifen. Zum einen das Thema Autonomie und zum anderen das Thema Bremswege. Wenn wir uns Autonomie anschauen, ein Auto kann sich autonom und individuell den besten Weg zu seinem Ziel suchen. Das ist so für einen Zug nicht möglich, weil der Zug ist auf einer fest definierten Fahrstraße. Und diese Fahrstraße wird nicht vom Zug selbst ausgewählt, sondern der wird durch die Infrastruktur, durch die Betriebszentralen festgelegt und koordiniert. Der andere Aspekt hier ist die zeitliche Unabhängigkeit. Ein Auto kann beschleunigen, bremsen, kann überholen. Im Gegensatz dazu kann das ein Zug wiederum nicht allein machen, sondern auch hier wird wieder die Koordination aus der Infrastruktur heraus durch die Betriebszentralen durchgeführt. Der Zug fährt entsprechend des Fahrplans, ist abhängig von der Bewegung anderer Züge, die vorausfahren und wird darüber dann eben infrastrukturseitig koordiniert. Und das heißt, der Zug kann nicht autonom entscheiden, wo er fährt und wann er fährt, sondern er kann nur vollautomatisiert die Fahrt durchführen. Der andere Aspekt, den ich schon erwähnt habe, ist der Bremsweg. Der Bremsweg eines Zuges ist um ein Vielfaches länger als der Bremsweg eines PKWs. Und das wiederum hat einen starken Einfluss auf die Anforderungen an das Thema Streckenbeobachtung. Das heißt, wenn Sie einen Zug haben, der einen Bremsweg von 1000 Metern vor sich hat, haben wir andere Anforderungen an die Sensorik, die die Strecke beobachtet, als bei einem Auto mit einem Bremsweg von vielleicht 30 Metern. Und das ist ein Thema, mit dem wir uns jetzt auch in Projekten auseinandersetzen müssen, um dieses Thema Streckenbeobachtung und die damit benötigte Sensorik besser zu verstehen und da voranzukommen.
Vielleicht mit diesem Wissen im Hintergrund um die Unterscheidung. Können Sie das Konzept vielleicht in einfachen Worten erklären, damit wir wirklich alle folgen können? Wie funktioniert denn eine Zugfahrt ohne menschlichen Fahrer?
Wenn Sie sich eine Zugfahrt von A nach B vorstellen, dann kann man dieses Thema Zugfahrt in ein paar Komponenten aufteilen. Zum einen braucht man einen aufgerüsteten Zug, also das heißt ein Zug, der wach- und betriebsbereit ist. Zum anderen braucht man den Zug an dem jeweiligen Bahnsteig. Das ist das Bereitstellen des Zuges und dann beispielsweise auch das Öffnen und Schließen von Türen, damit die Fahrgäste aus- und einsteigen können. Dann gibt es den Aspekt Fahrt, das heißt das Anfahren, das Beschleunigen, das Bremsen und auch das Anhalten des Zuges. Alle diese Sachen müssen im vollautomatisierten fahrerlosen Fahren automatisch stattfinden. Darüber hinaus kommt das Thema Streckenbeobachtung, das ich ja auch schon angesprochen habe. Das heißt, wir brauchen in der Zugfront und perspektivisch wahrscheinlich auch an den Seiten Sensoren, die die Strecke beobachten und die erkennen können, wenn beispielsweise ein Störfall vorliegt, also zum Beispiel ein Objekt wie ein Baum auf der Schiene. Und dann muss der Zug selbstständig in diesem nicht regularen Ereignis reagieren können und beispielsweise einen Bremsvorgang einleiten oder eine Hupe. Diese Tätigkeiten, die heute ein Triebfahrzeugführender übernimmt, wird perspektivisch in einem vollautomatisierten Zug direkt durch das System durchgeführt.
Gerade aufmerksame Zuhörerinnen und Zuhörer erinnern sich. Wir haben bereits in unserer ersten Folge über die automatisierte U-Bahn-Linie in Nürnberg gesprochen. Seit 2008 fahren da nämlich die U-Bahn-Linie U2 und U3 fahrerlos. Und diese automatisierten U-Bahnen gehören zu den ersten vollautomatischen Bahnsystemen in Deutschland und sind, naja, eine echte Erfolgsgeschichte. Sie fahren sicher, effizient und haben den Takt durch den automatisierten Betrieb optimiert. Nun stellt sich da für mich die Frage, wie lange gibt es denn schon Bestrebungen in Richtung vollautomatisiertes Fahren auf der Schiene? Und können Sie uns da einen Abriss geben, was sich ja bereits getan hat in der Zeit?
Ja, sehr gerne. Ich werde im Kontext fahrerloses Fahren auf der Schiene oft gefragt, gibt es das nicht schon? Und hier ist es wichtig zu unterscheiden zwischen dem vollautomatisierten Fahren in geschlossenen und offenen Systemen. Richtig ist, dass in geschlossenen Systemen wie beispielsweise der U-Bahn-Linie in Nürnberg schon vollautomatisiert gefahren wird und das auch schon sehr lange Stand der Technik ist. Auf der anderen Seite, wenn wir uns offene Systeme anschauen, also beispielsweise Vollbahnen, ist das heute noch nicht der Fall. Und ich würde es gern kurz erklären. Was ist ein geschlossenes System? In einem geschlossenen System kann ausgeschlossen werden, dass fremde Objekte oder Personen in den Gleisbereich gelangen können. Das wird beispielsweise durch Mauern und Bahnsteigtüren gemacht oder eben durch das Fahren in Tunnels oder auf Brücken. Zum anderen ist es in geschlossenen Systemen oft so, dass man sich auf einen Zugtyp beschränkt, dass es also keinen Mischverkehr gibt und dass dann beispielsweise die Bahnsteigtüren direkt auf den Zugtyp ausgelegt werden können. Und somit wird der Bedarf für eine Streckenbeobachtung und eine Hinderniserkennung in geschlossenen Systemen nicht notwendig. Im Gegensatz dazu, wenn wir uns das offene System anschauen, dann ist die Schiene von außen zugänglich. Das heißt, Objekte und Personen können aufs Gleis gelangen. Es findet üblicherweise Mischbetrieb statt. Das heißt, wir haben verschiedene Zugtypen. Wir haben Güterverkehr, wir haben Personenverkehr. Wir haben üblicherweise auch Bahnsteige, die unterschiedlich lang oder hoch sein können. Und wenn wir auf den europäischen Kontext schauen, dann haben wir auch grenzüberschreitenden Zugverkehr. Und das heißt, im offenen System ist das alles sehr, sehr viel komplexer. Und aus diesem Grund ist dort das vollautomatisierte fahrerlose Fahren heute noch nicht Stand der Technik. Allerdings möchte ich auch mitgeben, wie immer gibt es eine Ausnahme. Seit 2018 wird in Westaustralien mit Eisenerzzügen der Firma Rio Tinto gefahren und diese sind auch im Betrieb. Und hier ist es so, dass sie einen extrem langen Bremsweg haben, aber auch in sehr dünn besiedelten Gebieten unterwegs sind. Und diese Züge sind lediglich mit einer Aufprallerkennung und mit einer Echtzeit-Videoauswertung für den Fall eines Aufpralls vorgesehen. Und dort ist also auch GOA 4 Betrieb ohne Streckenbeobachtung möglich. Das ist etwas, was wir in Deutschland so aber nicht sehen. Und deshalb wollen wir uns dem Thema vollautomatisiertem fahrerlosen Fahren widmen.
Nächster Halt.
Das Projekt Automated Train.
Es gibt zahlreiche spannende Projekte im Bereich des vollautomatisierten fahrerlosen Fahrens auf der Schiene. Und auch Hitachi Rail ist hier mit einigen Innovationen vertreten. Zum Beispiel die ausgezeichneten Autonomous Tram AI Technologies, die autonome Straßenbahnfahrten mit Präzision und Sicherheit ermöglichen, während das Logik-Tram-Forschungsprojekt auch zeigen könnte, wie Straßenbahnen in Zukunft nachhaltig für den Gütertransport in Städten eingesetzt werden könnten. Hier die Frage, was macht nun Ihr Projekt Automated Train so besonders?
In unserem Projekt Automated Train schauen wir uns einen bestimmten Use Case an, nämlich die fahrerlose Bereitstellungs- und Abstellungsfahrt sowie das automatisierte Auf- und Abrüsten von Zügen. Wir verfolgen dabei das Ziel, die technische Machbarkeit von GOA 4 basierend auf diesem Use Case zu beschreiben. Und ich würde sagen, es gibt hier 3-4 Besonderheiten, die ich herausstellen möchte. Das ist zum einen der Angang, wie wir dieses Ziel verfolgen. Also wir arbeiten nicht an einem reinen Demonstrator, sondern wir haben das erste Jahr im Projekt darauf verwendet, mit allen Partnern eine Systemarchitektur und damit einhergehende Anforderungen abzustimmen. Und basierend auf dieser abgestimmten Anforderungen und Systemarchitektur entwickeln wir und unsere Partner nun eine prototypische Implementierung, mit der wir diesen technischen Nachweis erbringen wollen. Zum anderen denke ich, dass wir ein ganz besonderes Projektteam haben. Wir haben ein Konsortium gebildet, wo wir Industrie, Eisenbahnverkehrsunternehmen, Eisenbahninfrastrukturunternehmen und die Wissenschaft zusammenbringen. Und was das Thema Industrie betrifft, auch nicht nur Rail-Sektor, sondern auch andere Sektoren mit Automobilbranche und IT-Sektor, damit hier ein Wissenstransfer zwischen den Sektoren stattfinden kann. Wir sind da mit den Firmen Red Hat, Duagon, Codewerk, ITK, Siemens Mobility und BEG unterwegs. Auf Eisenbahnverkehrsunternehmensseite haben wir die S-Bahn Stuttgart als Partner. Von Seiten Eisenbahninfrastrukturunternehmen sind wir als DB InfraGo beteiligt und dann haben wir noch die TU Dresden, die uns wissenschaftlich begleitet. Und diese Zusammenarbeit funktioniert sehr gut, ist sehr partnerschaftlich und die bringt uns schnell voran. Ein weiterer besonderer Aspekt ist das Thema Forschungs- und Entwicklungskontext und Förderung. Das Projekt Automated Train ist durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz gefördert mit rund 42,6 Millionen. Und wie das bei Förderprojekten so üblich ist, alle unsere Partner bringen ihre Eigenmittel mit und natürlich damit auch ein sehr, sehr großes Eigeninteresse, dass das Projekt zum Erfolg geführt wird. Und das merkt man auch in der Zusammenarbeit. Und dann vielleicht noch zum letzten Punkt, was bei Automated Train besonders ist. Ich würde gerne das Thema Nachhaltigkeit herausstellen. Und das ist in mehrerlei Hinsicht. Wir haben zum einen das Thema Nachhaltigkeit bezüglich des Zielbilds der digitalen Schiene. Das heißt, wir setzen unsere GOA 4-Entwicklung auf Basis von ETCS Level 2 auf, damit es eben für eine europäische Zukunft auch zukunftsfähig sein kann. Das andere ist, dass wir innerhalb des Projektes alle Dokumente, aber auch die Softwareentwicklung, die wir durchführen, nach Senelec-Standard machen. Das heißt, was wir jetzt einmal im Prototypen implementieren, kann dann anschließend für Folgeprojekte weiterverwendet werden. Beispielsweise für eine Pilotisierung und Zulassung können wir auf dem, was wir da gemacht haben, 1:1 aufbauen und müssen die Sachen nicht nochmal neu machen. Vielleicht ein letzter Punkt. Wir wollen auch die Ergebnisse, die wir im Projekt entwickeln, also beispielsweise die Systemarchitektur, nutzen, um die Standardisierung und Harmonisierung in Europa voranzutreiben. Das heißt, wir bringen unsere Ergebnisse in die Harmonisierungsgremien bei IRJU ein und wollen damit eben auch einen großen Schritt in die richtige Richtung tun.
So viel zum Projekt. Deswegen da die Frage, was wird denn genau getestet? Also was entwickelt ihr eigentlich?
Ja, ich erkläre vielleicht mal ganz kurz den Use Case. Man muss sich vorstellen, man hat einen schlafenden Zug in einem Depot, in einer Abstellanlage. Das heißt, der erste Schritt ist es, diesen Zug aufzuwecken. Und dann führt dieser Zug vollautomatisiert die Vorbereitungsschritte durch. Das heißt, es fährt die einzelnen Systeme hoch, testet diese und meldet dann einen Status an die Leitstelle, um eben zu sagen, ja, ich bin bereit oder nein, folgendes funktioniert nicht. Unter der Annahme, dass das Fahrzeug bereit ist, bekommt dann das Fahrzeug aus der Infrastruktur heraus einen Fahrbefehl und fährt dann mit bis zu 40 km/h vollautomatisiert aus dem Depot heraus an den ersten Bahnsteig. Während dieser Fahrt wird sich das Fahrzeug selbstständig überwachen. Das heißt, die Zugfrontsensorik schaut auf den Fahrweg und die Daten, die dabei generiert werden, werden auf dem Zug gespeichert, aber auch gleichzeitig durch eine Software ausgewertet, weil wir eben sicherstellen müssen, dass für den Fall, dass ein Objekt auf dem Fahrweg ist, der Zug auch reagieren kann. Also das heißt, der Zug wird nicht nur überwachen, sondern im Fall eines Störfalles selbstständig eine Entscheidung treffen, was zu tun ist, beispielsweise eine Schnellbremse einleiten. Wenn der Zug dann am Bahnsteig angekommen ist, hält er an der vorgegebenen Halteposition und dort wird dann eine Übergabe an einen Triebfahrzeugführenden stattfinden. Das heißt, der steigt ein und der Triebfahrzeugführende übernimmt dann die Sicherheitsverantwortung für den Zug. Und das Gleiche machen wir in die Richtung Abrüstung. Das heißt, wenn der Zug außer Betrieb gehen soll, wird der Triebfahrzeugführende am letzten Bahnhof von dem Zug aussteigen. Der Zug geht in GOA-4-Modus, fährt zurück in die Abstellanlage und stellt sich dann dort selbst ab. Das ist der Use Case, den wir betrachten wollen. Wir haben diesen Use Case ausgewählt, weil er zum einen uns erlaubt, in einem relativ einfachen Umfeld ohne Passagiere mit niedrigen Geschwindigkeiten in einem Bereich, wo wir geschultes Personal unterwegs haben, zu zeigen, was machbar ist. Das allerdings auch gleichzeitig einen großen Nutzen für unsere EVUs, also zum Beispiel die S-Bahn Stuttgart, bringt, weil wir damit sehr arbeitsintensive und zeitaufwendige Tätigkeiten der Triebfahrzeugführenden eben automatisieren können und damit ein schneller Benefit zu holen ist. Das mal zum Use Case. Dann die Frage, wie wird das denn umgesetzt und getestet? Ich habe ja schon angesprochen, dass wir gemeinsam mit unseren Partnern die Anforderungen und die Architektur entwickeln. Das schließen wir gerade ab und wir gehen jetzt in die funktionale Entwicklung der Software und werden da auf zwei Zügen diese Anforderungen, so wie sie von den Partnern und uns implementiert wurden, dann zeigen. Wir haben zum einen von unserem Partner Siemens Mobility einen Mireo, der mit der vollen Funktionalität, so wie ich sie gerade beschrieben habe, ausgerüstet sein wird. Und dieser Mireo wird in einem Testgelände diese Use Cases abfahren und wir werden dann zeigen, was eben technisch machbar ist. Darüber hinaus haben wir von Seiten der S-Bahn Stuttgart eine Baureihe 430 S-Bahn zur Verfügung gestellt bekommen, die wir auch in Teilen mit diesem vollautomatisierten System ausrüsten. Das heißt, wir werden auch die Sensoren und die Software, die für die Auswertung der Sensorik benötigt wird, auf dem Zug installieren. Wir werden allerdings nicht den Durchgriff in die Fahrzeugsteuerung da zeigen. Das heißt, wenn mit der Baureihe 430 ein Objekt erkannt wird, dann wird es dem Triebfahrzeugführenden, der immer noch im Zug ist, melden, dass da ein Objekt ist. Es wird aber keine direkte Bremsung hervorgerufen. Der Grund, warum wir das nicht machen werden bei der Baureihe 430, ist, dass wir da im betrieblichen Umfeld unterwegs sein wollen. Das heißt, diese S-Bahn wird in Stuttgart im öffentlichen Netz fahren mit Probefahrtgenehmigung und wir werden da eben die betrieblichen Aspekte von GOA 4 fahren austesten. Und diese Kombination aus voller Umsetzung in einer Testumgebung und der Teilumsetzung in einer betrieblichen Umgebung sollte uns dann hoffentlich sehr, sehr aufschlussreiche Einblicke zu diesem Thema geben. Und dann schaffen wir es hoffentlich auch, den Nachweis der technischen Machbarkeit zu bringen und die Ergebnisse dann eben beispielsweise auch Richtung Europa tragen zu können.
Nächster Halt.
Vision und gesellschaftlicher Einfluss.
Das zeigt ja, genau wie wir arbeitet ihr an der Zukunft des Schienenverkehrs. Wie genau sieht denn die Vision der digitalen Schiene Deutschland für den zukünftigen Bahnbetrieb aus? Also kurz gesagt, was ist das übergeordnete Ziel von Automated Train?
Ja, der Bahnverkehr soll in Zukunft eine zentrale Rolle bei der Verkehrswende und der Erreichung der Klimaziele der Bundesregierung einnehmen und soll somit einen deutlich größeren Anteil der Verkehrsleistung übernehmen. Um dieses Ziel zu erreichen, benötigen wir eine deutliche Erhöhung der Zahl der Zugfahrten und eine damit erforderliche Steigerung der Netzkapazität. Und die digitale Schiene Deutschland hat hier ein umfassendes digitales Technologieportfolio definiert und das möchte ich kurz vorstellen. Im Rollout befindet sich das Thema Basisdigitalisierung der Infrastruktur, das heißt die Ausrüstung des Schienennetzes mit dem European Train Control System ETCS, der Rollout digitaler Stellwerke und der integrierten Leit- und Bediensysteme. Des Weiteren fällt darunter das Thema hochautomatisiertes Fahren. Hier wird beispielsweise im digitalen Knoten Stuttgart gerade das GOA-2-Thema ausgerollt. Dann haben wir als Komponente das vollautomatisierte fahrerlose Fahren, über das wir ja heute reden. Wir haben aber auch das Thema Fahren im optimalen Bremsabstand. Darüber hinaus haben wir das Thema intelligente Kapazitäts- und Verkehrssteuerung. Wir kennen das ja alle. In unserem sehr dichten Verkehr führen Störungen schnell dazu, dass irgendwie alles schief geht. Diese Störungen müssen heute größtenteils manuell adressiert werden. Und durch das Thema intelligente Kapazitätsplanung und Verkehrssteuerung wollen wir diese Beschränkungen durch lernende KI-Systeme überwinden. Und auch da betreiben wir Forschung und Entwicklung. Und dann haben wir noch einen letzten Punkt. Das ist das leistungsstarke Datenübertragungsnetz und Konnektivität. Und das ist praktisch eine Basistechnologie, die es uns ermöglicht, diese ganzen anderen Bausteine überhaupt erst möglich zu machen. Das heißt, diese sechs Aspekte treiben wir bei der digitalen Schiene Deutschland voran. Und wenn wir jetzt nochmal zurück auf unser Projekt Automated Train schauen und da auf die übergeordneten Ziele, dann kommen wir sehr schnell zu dem Thema Ressourcenknappheit. Der notwendige höhere Bedarf an Triebfahrzeugführerinnen trifft heute schon auf ein knappes Angebot. Und in Zukunft droht diese Lücke noch größer zu werden, beispielsweise durch das Ausscheiden der geburtenstarken Jahrgänge Mitte, Ende der 20er Jahre aus dem aktiven Betriebsdienst. Und daher ist es wichtig, den betrieblichen Vorteil des vollautomatisierten Fahrens umsetzen zu können. Und das wollen wir eben jetzt direkt über das automatisierte Aufrüsten und Abrüsten machen und damit eine Unabhängigkeit des Fahrzeugeinsatzes vom Personal gewährleisten. Das führt zu mehr Flexibilität und damit eben eine Voraussetzung für den geplanten Mehrverkehr auf der Schiene. Das andere ist, dass wir durch die vollautomatisierte Bereitstellungsfahrt einen effektiveren Personaleinsatz ermöglichen können, weil wir eben die knappe Ressource Personal für die tatsächlichen Fahrten mit Fahrgästen einsetzen können und nicht für die sehr zeitintensiven und nicht so wahnsinnig spannenden Tätigkeiten im Depot.
Dazu, welche gesellschaftlichen Vorteile erwarten Sie durch das vollautomatisierte fahrerlose Fahren? Sie haben ja schon angesprochen, ja, Personalknappheit, wir stehen da vor ja, Problemen oder vor Hindernissen. Also welche gesellschaftlichen Vorteile hat denn das vollautomatisierte fahrerlose Fahren?
Wir trennen Fahrzeugverfügbarkeit von Personalverfügbarkeit und das gibt uns mehr Flexibilität im Einsatz der Fahrzeuge. Das heißt, die Eisenbahnverkehrsunternehmen können dadurch ganz andere Angebote machen. Beispielsweise 24/7 Verkehre anzubieten, Verkehre mit kürzeren Fahrzeugeinheiten anzubieten oder eben auch eine höhere Taktung in Randgebieten oder in ländlichen Regionen und unsere Erwartung ist, dass wir damit eben auch das Thema Zugfahrten attraktiver machen und damit eine wichtige Voraussetzung für den Mehrverkehr auf der Schiene schaffen. Das andere Thema ist, dass wir erwarten, dass wir eine höhere Betriebsstabilität schaffen. und damit eben auch bessere Pünktlichkeit, bessere Verlässlichkeit und damit größere Zufriedenheit unserer Fahrgäste erreichen und damit natürlich auch wieder mehr Leute auf die Schiene locken und als Folge dessen das Thema Bahn als umweltfreundliches und nachhaltiges Verkehrsmittel weiter in den Mittelpunkt rücken.
Inwiefern könnte denn vollautomatisiertes Fahren die Sicherheit und Effizienz im Bahnverkehr erhöhen? Dazu vielleicht noch der Punkt.
Ja, zum Thema Effizienz. Insbesondere im Bereich des Aufrüstens und Bereitstellens gibt es sehr, sehr viele Regeltätigkeiten, die zeitintensiv sind. Zum einen muss man sich vorstellen, ein Triebfahrzeugführender hat oft weite Wegezeiten zurückzulegen, um überhaupt zu seinem Zug zu kommen. Wenn die Züge vollautomatisiert hochrüsten können, dann kann man sich diese Wegezeiten schon mal sparen. Das Aufrüsten des Zuges selber sind sehr viele manuelle Tätigkeiten. Ich nenne mal ein paar Beispiele. Zum Beispiel wird im Führerstand ein Check durchgeführt, dass alle Schalter in der richtigen Stellung sind. Die Federspeicherbremse wird geprüft. Das Führerpult wird aktiviert. Eine Bestätigung der Zugkonfiguration wird durchgeführt. Und das Ganze nicht nur einmal, sondern auf beiden Zugseiten, weil wir das machen müssen, bevor wir losfahren. Weil wenn wir im aktiven Fahrgastbetrieb sind, wollen wir natürlich nicht dann die zweite Zugseite aufrüsten müssen, wenn wir einen Fahrtrichtungswechsel haben. Und wenn diese Tätigkeiten automatisiert werden können, dann sparen wir uns damit sehr, sehr viel Zeit. Also wir haben uns das an einem konkreten Beispiel vor kurzem angeschaut. Da ging es um das Hochrüsten einer S-Bahn und das hat über 20 Minuten Zeit in Anspruch genommen. Und dann kommen da ja auch noch die Wegezeiten mit drauf. Das heißt, hier können wir schon basierend auf dem, was wir in Automated Train machen, Effizienz für die EVUs schaffen. Was das Thema Sicherheit betrifft, ist es so, dass es in Zukunft keinen Unterschied geben soll. Egal, ob es ein GOA 1, 2, 3 oder 4 System ist, alle diese Systeme müssen sicher sein und das müssen wir im Rahmen der technischen Entwicklung eben auch sicherstellen.
Nächster Halt.
Hindernisse und Voraussetzungen.
Wir haben ja schon gemerkt, es ist ein Forschungsprojekt. Das heißt, trotz aller Fortschritte gibt es sicherlich oder es gibt noch Hindernisse auf dem Weg zur flächendeckenden Umsetzung vom automatisierten fahrerlosen Fahren. Ja, welche Hindernisse machen Sie da fest?
Ja, wir haben tatsächlich noch ein ganzes Stück Weg vor uns. Meine Kollegen Dirk Spiegel und Christian Hauswald haben Mitte diesen Jahres einen Artikel in der Fachzeitschrift Eisenbahningenieur veröffentlicht und haben da eben die Herausforderungen beschrieben. Und es gibt Herausforderungen in allen möglichen Bereichen. Das betrifft rechtliche Aspekte, technische Aspekte, aber auch politische und wirtschaftliche Aspekte. Und auch hier möchte ich Ihnen wieder ein Beispiel mitgeben. Wenn wir uns das Thema Anpassung rechtlicher Rahmenbedingungen anschauen, dann zählt dazu eben auch eine Anpassung oder eine Neuerstellung der technischen Spezifikationen für Interoperabilität, der sogenannten TSIs. Und um so eine neue TSI zu schaffen, benötigt man im ersten Schritt den Nachweis der technischen Machbarkeit durch eine erfolgreiche Pilotisierung. Und ganz wichtig, Pilotisierung, das heißt nicht nur Demonstration, sondern durch eine Zulassung. Das heißt, um eben diesen rechtlichen Aspekt adressieren zu können, benötigen wir erstmal eine technische Umsetzung und dann auch die Zulassung. Für die technische Umsetzung braucht man, Investitionsmittel. Es ist ein wirtschaftlicher Faktor, der adressiert werden muss. Es ist aber auch ein politischer Faktor, weil wir ja aktuell keine gesetzlichen Rahmenbedingungen haben, die dieses vollautomatisierte Fahren zulassen würden. Das heißt, wir müssen mit den Behörden, dem Eisenbahnbundesamt, aber auch der ERA auf europäischer Ebene in den Austausch gehen und schauen, wie können wir denn basierend auf den heutigen Nachweisverfahren diesen Aspekt Zulassung einmalig schaffen, um dann damit die Grundlage für diese TSI zu legen. Und das ist jetzt nur ein Beispiel. Es gibt da noch viele weitere Beispiele. Aber das heißt, es ist sehr, sehr kompliziert. Es ist zeitaufwendig, es ist investitionsaufwendig. Und ich würde sagen, in Summe schaffen wir das nur, wenn wir als Sektor zusammenarbeiten zwischen Industrie, EVUs, EUs, aber eben auch mit den politischen Stakeholdern in den Behörden.
Neben den technischen, ja, rechtlichen Hürden spielen auch gesellschaftliche Aspekte ja eine Rolle. Viele Menschen sind vielleicht noch skeptisch gegenüber fahrerlosen Verkehrsmitteln, insbesondere wenn es eben um den Personenverkehr geht. Wie schätzen Sie diesen Aspekt ein?
Es ist schwierig zu sagen. Einerseits haben wir natürlich eine hohe Akzeptanz von vorhandenen fahrerlosen Verkehrsmitteln in geschlossenen Systemen. Also wenn man sich die U-Bahnen anschaut oder beispielsweise die Shuttles in Flughäfen, natürlich fahren die Leute da mit und das ist irgendwie Alltag geworden. Wie das konkret für die Bahn sein wird, wissen wir noch nicht. Aber wir haben uns ein paar Studien zu dem Thema angeschaut. Es gab von Seiten des Digitalverbands Bitkom eine Befragung von ca. 1000 Menschen. Und hier haben 74% der Befragten gesagt, dass sie bei selbstfahrenden U- und S-Bahnen mitfahren würden. Es gibt eine andere Studie von der FH Oberösterreich. Dort wurden 1500 Menschen befragt. Und auch hier haben 2/3 der Befragten gesagt, dass sie als Fahrgast in eine autonome Regionalbahn einsteigen würden. Ich denke also, es sieht ganz gut aus. Wichtig ist natürlich, dass wir kontinuierlich Vertrauen aufbauen. Dazu braucht man Bildung, dazu braucht man aber auch Sicherheitsnachweise. Und ich denke, wenn das alles gegeben ist, dann sollte die gesellschaftliche Akzeptanz da vorhanden sein.
Und dann steht zumindest gesellschaftlich dem auch nichts mehr im Wege.
Nächster Halt.
Schluss.
Zum Schluss noch eine persönliche Frage. Sie widmen allein schon durch Ihre Arbeit einen großen Teil Ihres Lebens der Bahn. Warum ist die Bahn für Sie denn unverzichtbar?
Für mich im Alltag ist sie tatsächlich unverzichtbar und zwar schon relativ lang. Ich habe vor 15 Jahren mein Auto aufgegeben und bin seither nur mit Öffentlichen unterwegs. Das funktioniert sehr gut, aber das heißt halt auch, ich brauche die wirklich. Wenn ich so mehr in Richtung Zukunft, meine Zukunft, die Zukunft meiner Kinder schaue, dann sehe ich halt die Bahn einfach als eine sehr nachhaltige, umweltfreundliche Möglichkeit, die Beförderung von Personen und Gütern voranzutreiben. Und das ist etwas, wofür ich auch beruflich dann stehen kann. Und deshalb macht es mir auch so viel Freude, bei uns bei der digitalen Schiene an dem Thema vollautomatisiertes Fahren arbeiten zu können.
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, gemeinsam mit uns die faszinierende Zukunft des Schienenverkehrs zu blicken. Ja, die Einblicke, die Sie gegeben haben heute zu Ihrem Projekt Automated Train, zeigen eindrucksvoll, wie wichtig und Forschungs- und Entwicklungsprojekte für die Weiterentwicklung der Mobilitätsangebote, dem Passagiererlebnis und der Branche im Allgemeinen sind. Solche Projekte leisten einen bedeutenden Beitrag zum gesellschaftlichen Wandel, wie wir gehört haben, indem sie eben Lösungen für zentrale Herausforderungen unserer Zeit schaffen, sei es die Optimierung der Netzkapazitäten, die nachhaltige Stärkung des öffentlichen Nahverkehrs oder eben die Entlastung des Arbeitsmarkts durch den effizienteren Personaleinsatz. Die Digitalisierung und Automatisierung im Schienenverkehr bieten die Chance, das Reisen der Zukunft zuverlässiger, umweltfreundlicher und sicherer zu gestalten. Also eine Branche ganz am Puls der Zeit, kann man so sagen, die jetzt schon und in Zukunft definitiv noch mehr Innovation bieten wird. Ich darf mich herzlich bei Ihnen bedanken, Frau Schwendner, für die spannenden Einblicke und natürlich auch an alle Hörerinnen, die heute eingeschaltet haben zu unserer staffelabschließenden Folge von Im Zug. Wir wünschen weiterhin eine gute Fahrt und bleiben Sie gespannt auf die Zukunft der Mobilität. Vielen Dank.
Ja, danke Ihnen auch. Hat Spaß gemacht.
Wir erreichen unseren Zielbahnhof.
Danke fürs Zuhören. Begleiten Sie uns auch bei der nächsten Folge von Im Zug, dem Podcast von Hitachi Rail, der zeigt, wie die Bahn unsere Zukunft gestaltet.